Offenbarung Kapitel 4. Und das ist jetzt der Hauptteil. Guten Abend. Das ist jetzt hier Kapitel 4. Ja, Entschuldigung. Hier wäre noch Platz. Zwei Stühle. Geht. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Wie weit werden wir sehen? Wie weit wir kommen? Also die Kapitel 2 und 3 waren ja wie eine Einführung, eine siebenfache Einleitung zu der Hauptbotschaft. Und wir vergessen nicht, es geht darum, dass diese Christen, an die dieser Brief geschickt wird, die sollen einen Einblick bekommen hinter die Kulissen ihrer Zeit. Sie sollen die Gegenwart, ihre gegenwärtige Zeit sehen von der himmlischen Perspektive aus. Und jetzt wird Johannes also in den Himmel versetzt und es wird ihm eine Schau gegeben hinter den Vorhang, hinter die Kulissen und dann auch noch eine Schau in die Zukunft, sodass er die Gegenwart, sodass die Christen die Gegenwart von der Perspektive der Zukunft aus sehen. Wir haben schon gesagt, die Realität von, was wir irdisch-menschlich hier betrachten auf Erden, ist nicht die Realität oder ist nicht die ganze Realität. Wir haben hinter den Kulissen ein gewaltiges Werk. Und das wird hier dem Johannes gegeben. Bitte, die Offenbarung ist nicht ein Plan, ein Reiseplan für die Zukunft. Das wurde oft missverstanden. Wenn man die vielen Auslegungen liest, dann merkt man das. Das Buch der Offenbarung ist ein Brief, der ist äußerst aktuell gewesen für die Christen der damaligen Zeit und er ist auch äußerst aktuell für die Christen der heutigen Zeit. Also es ist nicht einfach ein Zukunftsbuch, das die Neugierde über die zukünftigen Dinge befriedigt. Keineswegs. Und hier ist ein ganz großes Missverständnis gewesen. Das Buch der Offenbarung. Wir werden das sehen. Natürlich zeigt das Buch auch in die Zukunft. Klar, aber nicht Einzelheiten und Details der Geschichte werden nicht aufgezeigt. Wir lesen Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich zu mir reden gehört hatte, wie die einer Posaune, sagte, steig auf, hierher, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich wurde ich einer, der im Geist war, und siehe ein Thron, im Himmel aufgestellt, und auf dem Thron ein Sitzender. Und der Sitzende war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardisstein. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, umkleidet mit weißen Kleidern. Und auf ihren Häuptern hatten sie goldene Kronen. Und aus dem Thron gehen Blitze heraus, und Donner und Stimmen. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron waren vier lebende Wesen. Voll überdeckt mit Augen, vorne und hinten. Das erste lebende Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebende Wesen einem Kalb oder Stier. Und das dritte lebende Wesen hatte ein Gesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebende Wesen glich einem fliegenden Adler. Und die vier lebenden Wesen, die ringsherum und innen voll überdeckt waren mit Augen, hatten jedes sechs Flügel. Und Tag und Nacht sagen sie ohne Pause, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Machthaber über alles, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die lebenden Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der in alle Ewigkeit lebt, werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt, und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst Und wegen deines Willens sind sie da und wurden sie geschaffen. Der Herrmann. Also zuerst wird der Himmel geöffnet, die Tür geöffnet im Himmel. Die offene Tür, wo jetzt Johannes hinauf kann. Die Stimme, die er vorher gehört hatte, das war die Stimme in Kapitel 1, Vers 10, hatten wir diese Stimme schon. Und die sagte, steig auf hierher, Stimme Jesu Christi. Und er bekommt jetzt eine neue Perspektive. Es heißt ja, ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Nach diesem bezieht sich einfach auf die Zukunft. Nach diesem. Gegenwart ist dieses. Also Johannes lebte damals im ersten Jahrhundert. Das war die Gegenwart. Und jetzt, was nach diesem geschehen muss. Und er bekommt dann eine Schau. Aber diese Schau geht diese Schau einfach in den Himmelsraum, dann zeigt sich diese Schau Gerichte, sieben Siegel, sieben Posaunen und sieben Schalen, und dann sieht er die Wiederkunft Jesu Christi beschrieben, Kapitel 19, und sieht das neue Jerusalem aus dem Himmel kommen. Also es geht um die Zukunft, die große Zukunft, und um die Gerichte Gottes über diese Erde. Ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das muss geschehen. Gott hat es so vorausgesehen, wie es werden wird. Und Gott handelt nach Plan. Also der Herr Jesus zeigt hier dem Johannes etwas über die Zukunft und über die Geschichte. Nach diesem, was wird nach diesem sein? Also nach diesem ist nicht, wie ich schon auch gelesen habe von manchen Auslegern, das ist nach der Entrückung. Das steht überhaupt nicht da im Text. Ja, also der Text, hier steht nur lediglich, dass Johannes in den Himmel versetzt wird. Es steht hier nicht, dass die Gemeinde in den Himmel entrückt wird. Oder irgendwelche. Wir dürfen hier nicht fantastische Dinge hineinlesen, sondern nur das lesen, was da steht. Johannes wird versetzt im Geist, im Körper bleibt er auf Patmos, aber im Geist wird er mitgenommen. Und jetzt bekommt er diese Visionen, eigentlich eine große Vision, mit einer Reihe von Visionen, aber in einer großen Vision eingepackt. Diese erste Vision ist die Vision von diesem Himmelssaal, von dem Thronsaal Gottes. Also das heißt hier Vers 2, sogleich wurde ich einer, der im Geiste war, also in einen Zustand versetzt, wo der Geist ihn mitgenommen hat. Und ihm diese übernatürlichen Offenbarungen gegeben hat. Und hier ein Thron im Himmel aufgestellt, heißt es hier. Das ist so, im Griechischen ist hier kein Verb. Also man sieht hier, er schreibt so, wie er sieht. Bruchstücke im Himmel. Und siehe, ein Thron im Himmel aufgestellt. Und darauf ein Sitzender. So heißt es im Griechischen. Also ganz abgebrochen. Wortbrocken. Dieser Thron, der steht im Zentrum. Der Thron, der jetzt hier, den er hier sieht, das sind alles Bilder. Ja? Der Thron, jeder, der die Bibel liest, weiß sofort, was ein Thron bedeutet. Auch andere Leute, die Bibel nicht lesen, wissen das. Ja? Thron bedeutet Herrschaft, Regierung. Und wenn hier ein Thron sichtbar wird, oder wenn hier ein Thron ihm gezeigt wird im Himmel, dann zeigt es die himmlische Regierung. Und dem, der regiert. Ja. Und es ist interessant, er sitzt, ein Sitzender, er ist ganz ruhig, Ruhe. Er ist nicht aufgeregt. Und wenn er handelt, handelt er ganz überlegt aus Ruhe heraus. Dieser Richter auf dem Thron. Er hat alles in der Hand. Nichts entgeht ihm. Und dort ist seine Wohnung, dort sitzt er. Und dort ist er würdig. Er wird ganz würdig beschrieben als Sitzender. Die anderen müssen aufstehen und sich niederstürzen, niederfallen. Das Reich Gottes wird dargestellt, also die Herrschaft Gottes wird dargestellt im Himmel. Und dann wird der Thron beschrieben, auf dem Thron und um den Thron und vor dem Thron und ringsherum und aus dem Thron heraus, sieben hier inmitten des Thrones dann noch. Also sieben Beschreibungen kommen jetzt. Also erstens auf dem Thron heißt es, auf dem Thron ein Sitzender. Gott, der die Welt regiert. Und dabei wird nicht beschrieben. Es heißt nur ein Sitzender. Ja? Mehr wird hier nicht gesagt. Man kann Gott nicht beschreiben. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Niemand hat Gott je gesehen. Niemand kann dort in dieses Licht kommen, das wirkliche tiefste Wesen Gottes können wir nicht erforschen. Gott ist ewig, unergründlich. Er wird also gar nicht beschrieben. Es wird aber, die Umgebung wird beschrieben. Das heißt hier, nur, es war ein Sitzender da und der Sitzende war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardisstein. Eine Person sitzt hier, nicht eine unpersönliche Kraft, es ist eine Person, ein Sitzender. Und beschrieben wird er nur mit diesem, das Einzige, was gesagt wird, ist, dass er ist wie ein, sein Ansehen ist wie ein Jaspis und wie ein Sardis. Ein Jaspis, das heißt übersetzt ein Diamant. Also wir würden heute sagen Diamant, ein geschliffener Diamant, ein funkelnder, durchsichtig scheinender Diamant, der edelste Edelstein, den es gibt, kostbarste, wertvollste, ein geschliffener Diamant.
Das ist der Smaragd.
Nein, der Smaragd, der ist sehr, sehr grün.
Ja, das ist richtig. Aber ein Diamant ist also hart und weiß und
genau.
Also
Jaspis ist Diamant. Das ist es. Jaspis heißt Diamant. Wieso? Wie steht es bei dir?
Ich habe die Erklärung noch nicht vollständig gelesen, aber gut, vielleicht.
Ja, jedenfalls der Jaspis und der Sardis, das sind zwei Edelsteine, die vorkommen in 1. Mose. In 2. Mose 28, Vers 17 und Vers 20. Das ist der erste und der letzte Stein auf der Brustplatte des hohen Priesters. So wie der Herr Jesus das A und das O ist, der Anfang und das Ende, so ist hier der auf dem Thron sitzt, den ersten Stein und der letzte Stein von diesem Brustschild Aarons. Der Sardis ist ein Rubin, ist feuerrot. Das Rot dürfte von Gericht sprechen, von dem Feuerrot. Und der Jaspis dürfte von der Kostbarkeit sprechen oder von der Reinheit. Der ist durchsichtig, heißt es hier. Das ist durchsichtig.
Ja, das ist anders.
Ja, vielleicht ist das steht, wenn
es steht hier in der Erklärung.
Gut.
Erklärt hat. Schon gut. Weiß.
Also was wichtig ist für uns, ist die Reinheit, oder? Die Reinheit einerseits, aber gleichzeitig das Rote, das Gericht. Als ob hier eine Botschaft drin steckt. Denn was jetzt kommen wird, ist sind ganz schreckliche Gerichte. Und von Anfang an soll geklärt werden, der auf dem Thron sitzt, der ist aber nicht böse. Und da ist keine Unreinheit in ihm, wenn er Gerichte schickt über die Menschheit. Sondern der selber ist kostbar und wertvoll und er ist durchscheinend wie Glas, er ist rein wie Glas. Da ist nichts Böses ist da vorhanden. Das Bild von diesen Edelsteinen. Und ein Regenbogen heißt dann, war rings um den Thron. Also das war auf dem Thron der Sitzende und rings um den Thron ein Regenbogen von Anfang gleich einem Smaragd. Das ist jetzt ein grünlich schimmernder Regenbogen. Grün, die Farbe der Treue, der Regenbogen erinnert an die Treue Gottes bei Noah. Gott hat was versprochen. Mitten im Gericht hat er eine Gnade geschenkt, dort bei der Sintflut. Er hat gesagt, es soll nie mehr so eine Flut kommen. Der Regenbogen verbindet Himmel und Erde. Der Regenbogen scheint durch die schlimmen schwarzen Wolken durch. Wenn die Sonne wieder hervorbricht, auf der anderen Seite gegenüber, Da kommt dieser Regenbogen, also der spricht von der Gnade mitten im Gericht. Also, wir können hier nur ein bisschen uns herantasten. Es steht ja nicht da, was gesagt wird. Aber wir können hier nur versuchen, und Assoziationen sollen ja geweckt werden zu dem, was wir bereits wissen aus der Bibel. Also die Bilder sind alles genommen aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Oder fast alle Bilder sind genommen aus dem Alten Testament und sollen Assoziationen hervorrufen. Und hier um den Thron herum ist der Regenbogen, das erinnert dran. Gott denkt dran, auch wenn es Gericht gibt, es gibt auch Grenzen für das Gericht. Und die Grenze des Gerichtes ist dort, wo Menschen zu dem Herrn Jesus kommen. Das wird dann in Kapitel 5 dann noch geoffenbart werden. Aber das Gericht ist nicht grenzenlos. Jedenfalls weiter rings um den Thron, 24 Throne, heißt es hier, also rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich die 24 Ältesten sitzen, umkleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern hatten sie goldene Kronen. Bitte nicht fragen, wer sind die 24 Ältesten. Das wäre falsch gefragt. Wir fragen auch nicht, wer sind die vier lebenden Wesen. Wir sollen fragen, was sind die 24 Ältesten und was sind die vier lebenden Wesen? Was soll dargestellt werden? Das ist ja ein Bild, das es sieht. Es geht nicht um irgendwelche Personen und wir sollen herausdüften, wer die Personen sind. Das ist gar nicht wichtig. Was wird dargestellt? Ja? Und das müssen wir uns bei all den Bildern in der Offenbarung fragen. Was soll denn das Bild hier zeigen? Dass hier rings um den gottgöttlichen Thron 24 Throne aufgestellt werden, das zeigt, dass Gottes Regierung ist eine Regierung, die nicht nur selbstständig regiert, sondern die auch seine Regierungsgewalt delegiert an andere, rings um ihn herum. Das ist die Art, wie Gott regiert. Er lässt andere mitregieren. Hier sind es 24, die Zahl 24 kommt vielleicht aus dem Alten Testament, es gab 24 Priesterklassen. Und diese Wesen, diese Gestalten haben ja auch Gewänder wie Priester an. Könnte also sein, dass hier ein Hinweis ist auf eine Mitregentschaft von Priestern. Ja, die dürfen mitregieren, mit Gott. Es gibt 24 Priesterklassen in 1. Chroniker. Ich glaube, Kapitel 24. Das sind Priesterkönige und sie haben Kronen auf dem Kopf. Also sie sind nicht nur Priester, sie sind auch Könige. Ja? Sie sind mit Würde bekleidet. Nicht fragen, wer sie sind, sondern was wird dargestellt. Es wird die Regierung Gottes dargestellt, ein Gott, der seine Regierung delegiert an Geschöpfe und der sie mitregieren lässt als Priester und als Könige. Nur das einmal. Lassen wir so stehen. Weiße Gewänder haben sie, also sie sind würdevoll und rein. Sie sind auch ohne Sünde, wie Gott ohne Sünde ist. Und wenn hier Gerichte ausgehen von dem Thron, von den 24 Ältesten her, dann ist nichts Böses. Nichts Böses ist dabei. Die Kronen sprechen also von Regierungsautorität. Und dass die Älteste genannt werden, das zeigt, dass sie weise sind. In der Schrift, im Alten Testament sind die Ältesten sind weise Leute. Reife, erfahrene Leute, die wissen etwas, die haben was durchgemacht. Und hier wird die Weisheit wird herausgestrichen. Also Gott lässt weise Geschöpfe mitregieren, mit sich, erfahrene, reife, die so einen Charakter haben wie er, weiße Gewänder, rein. Das ist erstaunlich. Ja? Und wer zum Thron will, der muss da an diesen Geschöpfen vorbei. Delegiert die Autorität Gottes. Rings um den Thron. Und wenn man sich fragt, was ist das für eine Regierung? Ja? Eine Regierung, die bereit ist, die Untertanen mitregieren zu lassen. Das gibt es in dieser Welt kaum. Ja? Da sind die Regenten, und besonders zur Zeit des Johannes, da waren in Rom die Kaiser. Und sie haben absolut regiert. Da gab es keine Mitregentschaft. Dass man Verantwortung übergibt dem anderen. Wachstum hängt davon ab, dass die Regierenden Verantwortung abgeben und dass die Untergebenen lernen, mitzudenken und Mitverantwortung zu nehmen. Welche Regierung heute tut das? dass die Untergebenen mitdenken. Und sie lassen sie mitdenken und nehmen Ratschlag an. Das ist aber Gott. Gott ist so. Gott lässt seine Geschöpfe mitdenken. Mit sich. Es ist eine immense Würde des Menschen, die hier gezeigt wird. Und eine immense Schönheit dieser Regierung. Der Mensch wird als unendlich wertvoll, oder das Geschöpf überhaupt, wird als unendlich wertvoll betrachtet. Das war die Bestimmung des Menschen, mit Gott zu regieren. Der Mensch war Vizekönig auf der Erde und sollte alles regieren, was Gott geschaffen hat. Hier sieht man auch in den ersten Seiten der Bibel, wie Gott möchte, dass der Mensch mit ihm regiert. Und was das nächste ist, ist, das ist eine Regierung, die für das Leben ist. Aber da kommen wir gleich hin. Vers 5. Aus dem Thron heraus und aus dem Thron gehen Blitze heraus und Donner und Stimmen. Das hier, diese Formel, Blitze, Donner und Stimmen, kommt viermal vor im Buch der Offenbarung, und zwar an ganz kritischen Stellen. Das ist sehr wichtig. Die Blitze und die Donner und die Stimmen erinnern an die Erscheinung Gottes am Sinai, dort wo Gott kam und seine Heiligkeit offenbar wurde und wo er ihm Gericht angedroht hat für die Gebote Gottes nicht halten. Die Israeliten haben gezittert vor Gott. Ja. Blitze, Donner und Stimmen, also starke Stimmen, rauschende Stimmen, sprechen vom Gericht Gottes, vom Eingreifen Gottes. Und heute, wenn Gott ein mächtiges Gewitter schickt, dann merken die Leute, kriegen sie es mit der Angst zu tun. So ein Blitz, wenn ein Blitz so 10 Meter von einem niederfährt, das haut einen um. Und der Blitz, Donner und Stimmen, Zeichen des Gerichtes und des Eingreifens Gottes in seine Schöpfung. Die Frage war ja die, das müssen wir nicht vergessen, die Christen der damaligen Zeit waren unter Druck, und es könnte die Frage aufkommen, schweigt Gott? Schweigt Gott? Greift er denn nicht ein? Und Gott zeigt dir durch die Stimmen und Blitze und Donner, dass er gar nicht schweigt. Oh nein. Gott regiert nicht dadurch, dass er schweigt. Er greift ein, er liebt seine Untertanen sehr. Und er spricht, sein Wort, seine Stimme ertönt. Und diese Stimmen kommen dann immer wieder am Ende, wenn was im Folgenden kommt, in Kapitel 4 bis Kapitel 19 oder bis Kapitel 22, ist eine Darstellung des Gerichtes. Da werden zuerst 7 Siegel gezeigt, und beim 7. Siegel, als das 7. Siegel geöffnet wird von einem Buch, dann kommen wieder diese Stimmen und Donner, Blitze und Hagel. Kapitel 8, 3 oder 4. Und dann noch einmal kommen 7 Posaunen. Und dann werden 7 Posaunen ertönen. Und bei der 7. Posaune kommen wieder, nachdem die 7. Posaune ertönt, kommen wieder die Stimme, die Blitze, die Donner, der Hagel und dann Beben. Kapitel 11, Vers 19. Und dann, in Kapitel 15, Vers 4 noch einmal, kommen diese Blitze, Stimme, Donner. Und dann, Entschuldigung, Kapitel 16, kommen sie dann noch einmal, wenn die 7. Schale ausgegossen ist. Beim 7. Siegel, bei der 7. Posaune und bei der 7. Schale, wenn wir da angelangt sind, kommen jeweils diese Gerichtselemente. Und das will zeigen, alles geht hin auf ein schreckliches Endgericht. Und es gibt immer diese Reihe. Diese Reihe, die geht immer auf das Ende hin. Das 7. Siegel kündet das Endgericht an. Die 7. Posaune kündet das Endgericht an. Und die 7. Schale kündet das Endgericht an. Das ist ganz bewusst so komponiert, dieses Werk hier. Und es wird das Gericht wird beschrieben. Aber das in Stufen. Er geht in Stufen vor, und jedes Mal ist ein gewisses Thema. Jedes Mal geht es zum Ende. Die Siegel gehen bis zu einem Ende. Die Posaunen gehen zu einem Ende und die Schalen gehen zu einem Ende. Und jedes Mal endet es bei der Wiederkunft Jesu Christi. Und jedes Mal ist ein besonderes Thema. Aber das später. Aber jetzt zurück zu unserem Vers hier in Kapitel 4, Vers 4. aus dem Thron gehen, also diese Blitze, Stimmen, Donner, Donner Stimmen hervor und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. Sieben Feuerfackeln, auch die sprechen vom Gericht. Feuer spricht immer vom Gericht in der Offenbarung und auch im Alten Testament an vielen Stellen. Die brennen vor dem Thron. Fackeln des Feuers, des Gerichtsfeuers. Aber hier verbunden mit dem Heiligen Geist, diese Fackeln sind die sieben Geister Gottes, heißt es. Wir haben schon gesehen in Kapitel 1, dass die sieben Geister Gottes, die sind der eine Geist Gottes. Die sieben Geister sind die, stellen dar die Totalität des Geistes Gottes, die Fülle des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist steht in Verbindung mit dem Gericht, das Gott schicken will. Es kommt vom Heiligen Geist her. Die Fackeln sind auch, steht auch für Licht. Die Fackeln geben Licht. Gott ist von Licht umgeben, aber auch von Heiligkeit. Und aus seiner Heiligkeit heraus kommen die Gerichte. Gott muss richten, weil er heilig ist. Und der Heilige Geist ist ein heiliger Geist, ein Feuergeist, der das Böse verzehrt mit Feuer. Und dann Vers 6, und vor dem Thron ein gläsernes Meer gleich Kristallen. Weiß jemand, wo das Meer noch vorkommt? Allerdings nicht gläsern, sondern Kupfer, Ehern. Beim Tempel, genau, im Alten Testament. Das sind auch Bilder, was hier gesehen wird, vor dem Thron ein gläsernes Meer, ist auch aus dem Tempelbild genommen. Es kommt sehr vieles, was im Buch der Offenbarung steht, wird vom Tempel. Ist vom Tempel die Rede. Auch das neue Jerusalem ist ein großer Tempel. Und hier ist es das gläserne Meer, das war das riesengroße Waschbecken. Das wird deshalb Meer genannt, weil es groß war. Und das ist der einzige Gegenstand, der nicht abgemessen wird. Bei den anderen Gegenständen wird genau gemessen, wie groß. Beim Waschbecken nicht. Das ist uferlos. Da kann man viel waschen. Ja? Da gibt es keine Maße. Und dieses Meer, da haben sich die Priester die Füße gewaschen, die Hände gewaschen, bevor sie in das Allerheiligste hineingekommen sind. Und wenn ein Priester neu eingeweiht wurde, wurde er gebadet in diesem Meer, ja, in diesem großen Waschbecken. Spricht also von Reinigung. Aber hier, vor diesem Thron, ist das Meer nicht mehr aus Wasser, sondern das Wasser wird zu Glas. Das verfestigt sich. Und dann, wenn das Wasser sich verfestigt, dann sieht es aus wie Glas, ein gläsernes Meer. Das ist nicht mal ein unruhiges Meer, das Wellen wirft oder so. Das ist alles fest geworden. Gläsern. Was soll damit ausgedrückt werden? Hier geht es nicht mehr um ein Toben des Meeres oder so. Und hier geht es auch nicht mehr um Waschen. Sondern hier geht es darum, dass die Waschung ist abgeschlossen. Es ist alles verfestigt. Wie zu Eis oder Glas. Erstarrt. Vorher musste, weil Gott wollte in Jerusalem wohnen. Und in Jerusalem hat er einen Tempel bauen lassen. Und in diesem Tempel wollte er wohnen. Aber wenn man zu ihm kommen muss, dann muss man sich waschen. Man braucht, weil die Menschen Sünder sind, müssen sie gewaschen werden. Das Waschen ist ein Bild auf Sündenvergebung. Deshalb kam der Herr Jesus, damit wir gewaschen werden können. Das Bad der Wiedergeburt ist die große Waschung am Anfang des Christenlebens. Und dann braucht es die tägliche Fußwaschung. Und das ist jetzt nicht mehr nötig. Wo der Thron Gottes ist, dort braucht man nicht, da gibt es nicht mehr ein tägliches Waschen. Warum? Weil dort ist nur noch Heiligkeit. Das verfestigt sich da. Aber das Wasser ist noch eine Erinnerung. Oder das Glas ist jetzt gläserne Meer. Das könnte damit ausgedrückt werden. Ja, ich versuche hier ein bisschen mich heranzutasten. Man kann ja nicht alles hundertprozentige Sicherheit da ausdeuten. Man kann nur versuchen, mit Assoziationen herangehen, was ist im Alten Testament darüber ausgesagt und was könnte das deshalb bedeuten. Also hier das Meer gleich Kristall. Und inmitten des Thrones, das ist die nächste Beschreibung, das ist jetzt mittlerweile schon die siebte Beschreibung, inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebende Wesen. Und das ist jetzt das Wichtigste. Und bei dem bleibt jetzt eigentlich die längste Zeit. Weil alles, was jetzt kommt, schaut mal, wie oft hier das Wort Leben vorkommt. Vier lebende Wesen. Vers 7, lebende Wesen. Vers 8, Vers 7, nochmal. Himmlische Gestalten steht da. Es sollte stehen, lebende Wesen. Vers 7, das erste lebende Wesen, dann das zweite lebende Wesen, das dritte lebende Wesen, das vierte lebende Wesen, Vers 8, die vier lebenden Wesen, Vers 9, die lebenden Wesen, Vers 9 am Ende, der in alle Ewigkeit lebt, Vers 10, sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt. Immer wieder, es geht um Leben. Diese Regierung ist eine Regierung, die ist für das Leben. Und auch wenn Gericht kommt und viel Tod geschieht, diese Regierung des Himmels ist für das Leben. Und diese vier lebende Wesen, nicht fragen, wer sind sie, fragen, was sind sie. Sie sind Darstellung des Lebens und des Lebenden, des Gottes, der lebt. Sie stellen einen charakteristischen Zug des Wesens Gottes dar und vor allem der Regierung Gottes dar. Sie sind ja um den Thron. Also sie zeigen etwas von der Regierung Gottes. Was sind sie? Was sind sie? Sie sind löwenstark, stierfest, menschenweise und adlerschnell. Das sind diese lebenden Wesen. Das erste lebende Wesen ist löwenstark. Was ist stärker als ein Löwe? Nicht? Der Löwe ist das stärkste Tier, ja, heißt es in der Bibel. Wo steht das? In 2. Samuel 1, Vers 23. Nein, doch stärker als Löwen. Da werden ja Saul und Jonathan werden beschrieben und er nimmt die stärksten Tiere, die es gibt, und sagt, und diese zwei sind stärker als die Löwen. Und schneller als die Adler. Ja, was ist schneller als ein Adler, oder? Das sind übrigens beliebte Wappentiere. Ja? Die Löwen und die Adler und die Stiere und auch der Mensch. Was ist klüger als ein Mensch? Welches Wesen, das Gott geschaffen hat, ist klüger als ein Mensch? Der Mensch ist das Intelligenzwesen schlechthin, der Schöpfung. Der Löwe ist das starke Tier der Schöpfung unter den wilden Tieren. Der Stier ist das feste, das beständige Tier unter den Haustieren, oder Nutztieren. Und der Adler ist das schnelle Tier, der König der Lüfte. Der König der Erde ist der Mensch, der König der Lüfte, das ist der Adler, der König der wilden Tiere, das ist der Löwe, und der König der Haustiere, das ist der Stier. Es wird etwas von der Regierung dargestellt. Es geht hier um Königtum. Die Regierung, welche Art ist die Regierung Gottes? Sie ist für das Leben, aber sie ist stark, diese Regierung. Und sie ist fest, diese Regierung. Sie ist beständig, heißt das. Das ist nicht eine wetterwendische Regierung, wie wir das bei uns heute haben. Mal kommt der an die Regierung, dann ist alles wieder anders und dann ist das nächste. Und es ist schwierig, ja, zu leben auch im Römischen Reich. Schwierig, oder? Kaum ist der Kaiser näher und tot, kommt der nächste. Und der reagiert nicht lange. Und dann kommt schon wieder der nächste. Da gab es drei Kaiser in einem Jahr. Drei Kaiser, ja. Also hier dargestellt die Stärke dieser Regierung, die Kraft, dann die Beständigkeit dieser Regierung, dann die Weisheit, die Intelligenz dieser Regierung. Der Mensch hat das Intelligenzwesen schlechthin. Das vierte Tier hat das Angesicht eines Menschen. Das dritte. Und das vierte, das war ein Adler. Die Schnelligkeit dieser Regierung. Die handelt schnell. Im Gegensatz zu unseren Regierungen, die oft sehr lange brauchen, bis sie handeln. Oder die Beamten. Wenn man spricht von österreichischen Beamten, gibt es ganz lustige Witze. Diese Regierung ist schnell. Die handelt schnell. Die reagiert. Unmittelbar. Also eine Regierung, die Stärke da ausgerückt durch den Gottesnamen El Shaddai, die Beständigkeit durch den Gottesnamen El Olam. El Shaddai ist der Mächtige, El Olam ist der Ewige. Die Schnelligkeit ausgedrückt durch Gott, der allwissende Gott. So allwissend und so schnell, dass er überall gleichzeitig sein kann. Yahweh, der da ist und der da war und der da kommt. Yahweh. Die Weisheit, diese Regierung, die Allwissenheit. Also wir haben hier die Allmacht, oder? Allmacht, das Erste. Die Ewigkeit, Beständigkeit, das Zweite. Die Weisheit, Allwissenheit, das Dritte. Und die Allgegenwart, so schnell, dass er überall gleichzeitig sein kann, das Vierte. Also allmächtig, ewig, allwissend und allgegenwärtig. Das sind die vier großen Eigenschaften eines Gottes, des einzigen Gottes, den es gibt. Aber das ist hier bezogen auf die Regierung. Vergessen wir das nicht, nicht nur auf das Wesen Gottes. Es geht um den Thron Gottes. Das ist dieser Thron. Und Vers 8, oder wo haben wir jetzt Vers? Vers 8, ja. Und die vier lebenden Wesen, die ringsherum und innen voll überdeckt waren mit Augen, hatten jedes sechs Flügel. Jetzt ist noch etwas beschrieben. Diese vier lebenden Wesen sind ringsherum und innen voll überdeckt mit Augen. Also mit einem Auge sieht man schon recht viel und mit zwei sehr viel. Wenn man so viele Augen hat, dass das ganze Wesen voller Augen ist, ja, dann sieht man sehr, sehr, sehr viel. Das zeigt hier diese Wachsamkeit, sie bewachen die Heiligkeit Gottes. Sie schauen auf alles. Die Augen Gottes schweifen überall umher. Sie schlafen nicht. Sie ist dann Tag und Nacht, ohne Pause, rufen sie, heilig, heilig, heilig. Sie schlafen nicht, diese Augen gehen nicht zu. Und Jesus hatte sechs Flügel, um zu saugen. Wenn Gott spricht, sind sie dahin. Ja, wie die Engel, die sofort fliegen, wie die Cherubin in der Jesaja 6. Sind ja auch Cherubin dargestellt. Es gibt ja verschiedene Arten von Engeln. Seraphim in Jesaja 6. Seraphim und Cherubim. Cherubim sind in Ezekiel und Seraphim haben, genau, und sechs Flügel, mit zwei fliegen sie, mit zwei bedecken sie ihr Angesicht, mit zwei bedecken sie ihre Beine. Also Seraphim, es gibt verschiedene Engelswesen und egal ob das Engel sind oder nicht, jedenfalls es sind, wichtig ist, was sie sind. Sie stehen da für das Leben, ja. Das Leben in dieser Regierung und für die Wachsamkeit hier, sie bewachen die Heiligkeit Gottes. Sie sind Wächter des Thrones Gottes und sie sind bereit, die Befehle Gottes auszuführen. Ihre Flügel zeigen das. Sechs Flügel. Also hier sind sie so ähnlich wie die Seraphim in der Seite. Das sind alles Bilder aus dem Alten Testament genommen, die er hier sieht. Vers 8, und Tag und Nacht sagen sie ohne Pause, heilig, heilig, heilig ist. Dreimal heilig ist dieser Gott. Dreimal heilig. Es ist kein Gegensatz zwischen Leben und Heiligkeit. Gott ist für das Leben und er ist selber der Lebende, aber er ist auch heilig. Es ist ganz falsch, wenn man meint, man könne leben ohne Gott. Und ohne Heiligkeit. Das geht nicht, das widerspricht sich. Leben und Heiligkeit gehören zusammen. Das ist wichtig, auch für die Leser dieses Briefes und für heute auch, für uns heute. Zu wissen, Leben und Heiligkeit gehören zusammen. Unheiligkeit und Tod gehört auch zusammen. Unheiligkeit führt zum Tod. Und eine Menschheit, die unheilig lebt, muss gerichtet werden. Ja. Und dann, heilig, heilig, heilig ist, und jetzt kommt die vierfache Bezeichnung Gottes, ist der Herr Gott, der Machthaber über alles, der da war, der da ist und der da kommt. Das sind die vier Gottesnamen. Der Herr, Adonai, Gott, Elohim, der Machthaber über alles, El Shaddai, und der da war und der da ist und der da kommt, ist Yahweh. Das sind vier besondere Gottesname, die im Alten Testament eine sehr große Rolle spielen. Adonai, der Gebieter, der Herr. Elohim, der Gott. El Shaddai, der Mächtige oder Allmächtige. Und Yahweh ist der ist und der war und der kommt. Der war und der ist und der kommt. Das ist der Ewige, der Bundesgott, der sich an seine Verheißungen hält, der immer der Gleiche bleibt. Der das tut, was er versprochen hat. Der war und er ist und er kommt. Ich bin, der ich bin und ich war, der ich war und ich werde sein, der ich war. Und ich bin, der ich sein werde und ich bin, der ich und ich werde sein, der ich war. Das Wort Yahweh heißt das übersetzt. Ich Echje Asher Echje, ich bin, der ich bin. Oder mit allen Zeitformen, kann man das im Hebräischen sagen. Weil das Hebräische hier keine Zeitformen kennt. Und Tag und Nacht sagen sie ohne Pause heilig, heilig, heilig. Diese Offenbarung, die Gläubigen hier bekommen, die Johannes hier bekommt, soll für die Gläubigen eine große Ermutigung sein. Und jedes Mal, wenn die Lebewesen Herrlichkeit und Ehre und Dank geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt. Und sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt, und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft. Also, jetzt kommt hier die Anbetung, wird hier beschrieben, die Anbetung durch die Ältesten, durch die rund um den Thron sind. Das ist ein Bild, das einfach die göttliche Regierung darstellt und eine Regierung, die gut ist, sodass die anderen niederfallen, die rundherum sind und ihnen die Ehre geben. Huldigen heißt hier übrigens nicht anbeten. Das Wort heißt anbeten oder huldigen, aber hier ist huldigen gemeint. Huldigen ist eine Haltung. Anbeten, das Wort anbeten hat neuerdings eine neue Bedeutung bekommen, vor allem durch die charismatische Bewegung. Und deshalb wehre ich mich, dieses Wort zu verwenden. Es ist nämlich das Wort huldigen im Griechischen. Proskyneo heißt niederfallend, sich niederwerfend. Huldigen. Entschuldigung, ja. Also anbeten, sich niederwerfen und huldigen. In dem Sinne. Ihm die Ehre geben. Sie huldigen dem, der in alle Ewigkeit lebt und werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder. Also keine eigene Ehre. Alles, was sie bekommen haben als Lohn, diese Kronen, die zeigen ihre delegierte Autorität. Das werfen sie nieder, das ist nichts wert von ihm. Sie geben ihm die Herrlichkeit. Nichts kommt von uns, alles kommt von dir, sagen sie damit. Würdig bist du, eben, genau das drücken sie jetzt mit Worten aus. Würdig bist du, die Herrlichkeit und die Ehre zu empfangen. Würdig bist du. Herrlichkeit, Ehre, Kraft, diese drei Dinge. Herrlichkeit heißt Glanz, Ehre heißt Ruhm. Kraft, Macht, das gehört alles ihm und gebührt ihm. Warum gebührt ihm das? Weil er die Quelle der Kraft ist. Weil alles von ihm kommt und weil alles zu ihm hingeht. Würdig bist du, weil du alle Dinge geschaffen hast. Weil alles von ihm kommt. Und wegen deines Willens sind sie da. Alles ist Gott gewollt. Alles ist wegen deines Willens da. Und wegen deines Willens wurden sie geschaffen. Das Wort wegen könnte hier auch im Sinne von für aufzufassen sein. Also für deinen Willen. Um deinen Willen zu tun, wurden sie geschaffen. Gott ist würdig, alle Ehre zu empfangen, weil er der Schöpfer ist. Und weil alles zu seiner Ehre gemacht ist. Und deshalb sollen alle geschaffenen Wesen sich dessen bewusst werden und dementsprechend handeln und ihm die Ehre geben. Und jeder soll wissen, ich bin gewollt. Wegen deines Willens sind sie da. Und auch ich bin gewollt. Ich bin da wegen seines Willens. Und Gott wollte mich genauso haben, wie er mich machte und nicht anders, wie er mich geschaffen hat. Zu seiner Ehre. Und glücklich sind wir, wenn wir das verstehen und akzeptieren und ihm dienen. Alles ist geschaffen worden, um ihm zu willen zu sein, um ihm zu dienen, für seinen Willen da zu sein. Er will lauter Freiwillige haben, die sagen, ja Herr, hier bin ich. Das ist der Sinn unseres Daseins, ihm zu willen zu sein, unseren Willen ihm hinzugeben und sagen, Herr, für deinen Willen bin ich da. Sehr, sehr schön, diese Anbetung. Jetzt haben wir noch 5 Minuten für das 5. Kapitel, das geht natürlich nicht, aber wir können mal anfangen. Das 5. Kapitel, da haben wir eine Buchrolle, die jetzt beschrieben wird. Das heißt hier, und ich sah, auf der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Also man könnte übersetzen, eine Buchrolle, denn es war ja eine Rolle. Innen und auf der Rückseite beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. Und jetzt beginnt eine, je nachdem jetzt gezeigt wurde, wer ist, der auf dem Thron sitzt und wie seine Regierung ist, jetzt wird etwas gesagt von Geschichte. Vorher wurde etwas gesagt von seiner Art der Regierung. Und jetzt kommt Geschichte ins Spiel. Und die Geschichte hat etwas zu tun mit diesem Buch, das innen und außen beschrieben ist und versiegelt mit 7 Siegeln. Gott ist nämlich nicht nur der Schöpfergott, er ist auch der Geschichtsgott. Und ich sah einen starken himmlischen Boten, ein starker Engel, den werden wir in Kapitel 10 dann nochmal treffen, diesen Engel, der kommt nur zweimal vor, dieser starke himmlische Bote. Kapitel 10 am Anfang und Kapitel 5 am Anfang. Das wird sehr wichtig sein, diese Verbindung, die wir dann da sehen. Vers 1, er sieht, es wird gezoomt, ja, der auf dem Thron sitzt, und die rechte Hand wird jetzt näher betrachtet, das ist die starke Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und da ist jetzt diese Buchrolle in seiner Hand und sie ist voll Inhalt. So voll geschrieben, dass man sogar innen und außen geschrieben hat. So viel Stoff. Und sie ist ganz und gar verschlossen, 7-fältig verschlossen, mit 7 Siegeln. Und diese Siegel sind angebracht an der Außenseite. Und wenn man das Buch öffnen will, dann ist das Buch erst offen, wenn das 7. Siegel gebrochen ist. Man kann also nicht sagen, das Buch ist ein bisschen offen, wenn man das 1. Siegel öffnet, dann wird noch ein bisschen mehr geöffnet, wenn man das 2. Siegel öffnet. Nein, das Buch bleibt verschlossen bis zum 6. Siegel. Erst wenn das 7. Siegel geöffnet ist, erst dann kann man lesen, was in dem Buch steht. Das ist wichtig für das, was dann kommt. Denn der Inhalt der Siegel, der Inhalt des Buches, ist nicht, was in Kapitel 6 steht. Denn in Kapitel 6 heißt nur, dass diese Siegel dann gebrochen werden und was jeweils das, der begleitende Umstand ist, während das Buch, während die Siegel geöffnet werden. Es ist aber nicht so, dass das erste ist der Inhalt, ist ein Stück von dem Buch jetzt, wird jetzt schon vorgelesen. Nein, nein, nein. Das steht auch gar nicht im Text, aber man hört das immer wieder und man liest das immer wieder im Kommentar. Nein, es geht darum, dass das Buch bleibt verschlossen und erst wenn das 7. Siegel offen ist, dann ist das Buch offen. Und was ist das, was hat es auf sich mit diesem Buch? Das erklärt Kapitel 5. Kapitel 5, wenn wir das lesen, aufmerksam, dann werden wir verstehen, was es mit dem Buch auf sich hat. Also er sieht den starken Engel, mit großer, lauter Stimme rief er, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und nicht einer im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch auch es anzusehen. Und ich weinte viel, weil nicht einer für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch es anzusehen. Und einer der Ältesten sagt zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe überwand. Der Löwe hat überwunden. Der, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu lösen. Also hier haben wir die Frage an alle Geschöpfe in der Welt, wird die Frage gestellt, wer ist denn würdig, das Buch zu öffnen? Und es gibt niemanden in der Welt, der das Buch öffnen kann. Und Johannes weint. Man fragt sich, wieso weint denn der Johannes, weil niemand das Buch öffnen kann? Es hat zu tun mit dem Elend dieser Welt. Und vergessen wir nicht, das Thema ist noch immer der Thron. Es geht um den göttlichen Thron, um die göttliche Regierung. Und es geht aber auch gleichzeitig um die Geschichte der Menschheit. Und wenn Johannes die Geschichte der Menschheit ansieht, dann sieht er Furchtbares. Dann sieht er eine menschliche Kämpferei um die Weltherrschaft bis zum heutigen Tag. Dann sieht er im Vergleich oder in Begleitung mit diesem Kampf um die Weltherrschaft, sieht er Kriege, die geführt werden. Und die Folge von Kriegen sind Hungersnöte. Und die Folge von Hungersnöten sind Krankheiten und Tod. Und er sieht schreckliche Dinge in dieser Welt, die geschehen. Und soll denn das dieser Kreislauf von Machtkampf und Kriegen und Hungersnöten und Krankheiten und Seuchen und Tod und Verfolgungen, soll denn das für immer so weitergehen? Wenn niemand das Buch öffnen kann, ja, ist denn das der Sinn der Geschichte, dass alles so bleibt und es gibt keinen Ratschluss weiter, was mit der Welt geschehen soll? Hier in dem Buch ist etwas geschrieben, offensichtlich, was dahin führen soll. Nun, wir lesen zuerst, bevor wir da weiter etwas sagen. Jedenfalls, nachher wird ihm gesagt, einer ist würdig. Vers 5. Weine nicht. Der Löwe hat gesiegt. Es gibt einen Löwen, der ist sehr, sehr stark. Und der ist aus dem Stamme Juda. Das ist die Wurzel Davids. Das ist der, von dem David herkommt. Der Herr David. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Die Wurzel von David ist der Herr David, der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Der Herr sprach, Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, sagt David. Der David hat einen Herrn. Und dieser Herr, das war niemand anders als der Messias. Der Löwe hat überwunden, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu lösen. Es gibt jemanden, der die Geschichte zu Ende führt und es gibt jemanden, der da in dieses furchtbare Elend hineinkommt. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones, also ganz im Zentrum, in der Mitte des Thrones und der vier lebenden Wesen und in der Mitte der Ältesten war ein Lamm. Es stand wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Geister Gottes, die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt worden sind zur ganzen Erde. Hier ist ein Lamm. Es ist kräftig mit sieben Hörnern. Das Horn ist im Alten Testament immer ein Sinnbild auf Macht. Das ist ein ganz mächtiges Lamm, aber es ist gar nicht, schaut gar nicht mächtig aus. Er hört von einem Löwen und er zieht sich und schaut sich um und will den Löwen sehen. Er hört vom Löwen und sieht ein Lamm. Der Löwe, der überwunden hat, ist ein Lamm. Hier ist ein Doppelbild. Der Löwe ist ein Lamm. Und es ist in der Mitte des Thrones. Und das ist der Schlüssel der Geschichte, dieses Lamm. Der ist geschlachtet. Dieses Lamm ist geschlachtet worden und hat sieben Hörner. Ist jetzt mit voller Kraft steht es da. Mit voller Regierungsmacht. Mit sieben Augen. Das heißt, es sieht sehr viel. Sieht alles, oder? Sieben, die Zahl der Fülle. Die Zahl der Totalität. Sieben Augen, und das sind die sieben Geister Gottes. Die Fülle des Geistes. Die sieben Augen, mit denen er sieht und alles weiß, sind die sieben Geister Gottes. Die ausgesandt worden sind zur ganzen Erde. Die ganze Erde überblickt er mit diesen Augen. Das ist, dieser Ausdruck kommt aus Sacharja 4, ausgesandt zur ganzen Erde. Und er kam und genommen hat er das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron ist. Also er kam und schon hat er das Buch genommen. So steht es im Griechischen. Er kam und schon hat er das Buch genommen. So schnell ging das. Der kann einfach hingehen und das wegnehmen oder einfach nehmen, in Empfang nehmen, weil er würdig ist. Und als er das Buch nahm, fielen die vier lebenden Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder und die hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen gefüllt mit Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied, dessen Worte lauten: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, weil du geschlachtet wurdest und uns für Gott erkauftest mit deinem Blut aus jedem Stamm, jeder Sprache, jeder Volksschar und jedem Volk. Und uns machtest du zu Königen und Priestern für unseren Gott. Und wir werden als Könige herrschen auf der Erde. Und ich sah und ich hörte die Stimme vieler himmlischer Boten um den Thron her und die Stimme der lebenden Wesen und der Ältesten und die Stimme von Tausenden mal Tausenden. Und sie sagten mit großer, lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und jedes Geschöpf, das in den Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, was es an Orten gibt und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren in alle Ewigkeit Lob, Ehre und Herrlichkeit und die Macht. Und die vier lebenden Wesen sagten Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an den, der in alle Ewigkeit lebt. Merkt ihr da etwas? Die Anbetung Gottes, so muss ich sagen. In Kapitel 4 ist es die Anbetung Gottes, oder haben sie Gott angebetet? In Kapitel 5 beten sie, fallen sie vor Gott nieder und sagen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, die Kraft zu nehmen, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Lob. Siebenfaches Lob, siebenfache Anbetung bekommt hier das Lamm. Und diese ganze Anbetung mündet wiederum in: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebühren alle Ewigkeit Lob, Ehre, Herrlichkeit und Macht. Die ganze Anbetung mündet jetzt, die Anbetung, die Gott zugekommen ist, mündet jetzt in Gott und dem Lamm. Das heißt, der auf dem Thron sitzt, der war zuerst der, das ist die Regierung. Und jetzt kommt ein Lamm und jetzt bekommt dieses Lamm die gleiche Ehre wie der auf dem Thron sitzt. Und dieses Lamm hat alle Macht und alle Ehre. Und die Frage ist: Was ist also mit dieser Welt? Wenn das Lamm alle Macht hat und alle Ehre, und wenn das Lamm würdig ist, diese Buchrolle zu öffnen, dann muss ja die Buchrolle irgendetwas zu tun haben mit der Königsherrschaft über diese Erde. Das Thema, um das es geht in der Offenbarung, ist: Wem gebührt alle Macht und alle Herrlichkeit? Deshalb hatten wir in Kapitel 1, Vers 8 in der Einleitung, da war die Frage gestellt oder wurde die Frage beantwortet: Wem gebührt alle in alle Ewigkeit alle Macht und alle Herrlichkeit? Ihm, wem? Wer war das? Kapitel 1, Vers 8? Der Erste und der Letzte. Der in den Wolken kommt. Also, dem, der uns liebte, Vers 5, und uns durch sein Blut gewaschen hat, auch machte er uns zu Königen und zu Priestern, ihm gebühren die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Das ist der kommt, Vers 7, er kommt mit den Wolken. Und das Vers 8, das ist der Alpha und der Omega, der Anfang und das Ende. Der da ist und der da war und der da kommt. Gott selber kommt, aber wir erfahren hier, wir haben es schon in der Einleitung erfahren, das ist der, durch dessen Blut wir gewaschen sind. Der bekommt alle Ehre. Ein Mensch bekommt alle Ehre. Ein Mensch, der zugleich auch Gott ist. Der da ist und der da war und der da kommt. Und der ist würdig, die Geschichte zu einem Ende zu führen. Und der ist würdig, das Thema Weltherrschaft und alle Macht und alle Herrlichkeit, dieses Thema zu offenbaren und dieses Thema zu Ende zu führen. Es geht um die Weltherrschaft und das erste Siegel, das dann gebrochen wird, da reitet einer durch die Geschichte und reißt die ganze Macht, die Welt und die Macht an sich. Oder? Wir kommen morgen zu diesem Siegel. Also was jetzt kommt im Buch der Offenbarung, ist nicht Inhalt des Buches, sondern es ist Begleitumstände, während das Buch geöffnet wird. Das Buch ist erst offen, wenn das siebte Siegel offen ist. Also erst ab Kapitel 8, Vers 1. Dann ist nämlich das Buch offen. Aber was bis dorthin geschieht, was bis dorthin, was die Öffnung der Siegel begleitet, das sind es geht hier um ein Thema, es geht nicht um Historie. Was jetzt kommt in Kapitel 6, ist nicht Geschichtsablauf. Und das ist ein Missverständnis des Buches der Offenbarung, wenn man meint, was in Kapitel 6 steht, ist ein Ablauf der Geschichte. Manche Ausleger sind da ganz in der Irre gegangen. Das steht auch nicht im Text. Nein, das sind Begleitumstände in der Vision. Was da jetzt gesehen wird, das sind jeweils Themen, die etwas zeigen wollen über diese Not, in der wir heute leben, in der die Menschen damals lebten, und wie dann das Lamm die Antwort ist auf die Not. Aber das kommt dann morgen. Jetzt haben wir ein bisschen gezogen. Aber man kann ja fast nicht aufhören.